Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht es hier auf meinem Podcast, worum geht es in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen Hoch- und Vielbegabte, Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist und zurück bei meinem Podcast heute im zweiten Teil meiner Narzissmus-Grundwork, sozusagen Narzissmus verstehen, Teil 2. Ja, möchte ich mich heute, nachdem ich in der letzten Folge darauf eingegangen bin, wie stellt sich denn so ein Narzisst dar, woran erkennst du den so von außen so ein bisschen, möchte ich heute nochmal viel detaillierter darauf eingehen, sozusagen die Blaupause des Narzissten hier mal darstellen. Das ist nämlich eine interessante Geschichte, um das zu verstehen, wie komplex ein Narzisst funktioniert und nach welchen, wie eigentlich so die Blaupause ist, wie eigentlich so die meisten gestrickt sind oder ja eigentlich jeder. So. Ausgelöst wird die ganze Geschichte durch eine dysfunktionale Beziehung zu seinen ersten Bezugspersonen. Da hat der Narzisst einen Bruch in seinem Selbst erlitten. Also sei es nun Vater oder Mutter, übrigens die Bezugsperson, das ist eigentlich geschlechtsneutral. Meistens ist es natürlich die Mutter, aber es kann auch ein Vater sein. Also es muss, wenn man jetzt keine Mutter hatte und hat nur den Vater gehabt, ist das eben dann deine Bezugsperson? Das ist erstmal für das Kind nicht schlimm, solange das diese Bezugsperson eben verlässlich und sicher da ist und sich einlässt auf das Kind und das Kind spürt, hier ist alles in Ordnung. Also da ist jemand so. Also es muss nicht unbedingt die Mutter oder die Mutter sein. Ist natürlich in den meisten Fällen die Mutter. So ist das einfach. Und da hat es einen Bruch gegeben, warum auch immer. Um diesen Bruch zu kompensieren, hat dann der Narzisst den Bereich authentischer menschlicher Beziehung hinter sich gelassen und ist total aufgegeben, nach echter Intimität und Gegenseitigkeit und Liebe zu suchen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Er hat sein wahres Selbst sozusagen tief in sich vergraben und sich ganz mit einem falschen Selbst dann identifiziert. Das ist so eine ganz grandiose Ego-Konstruktion. Und die vor allen Dingen keine Scham, keine Empathie oder Schuld empfinden muss. Also da hat er sich was gebaut, damit er das alles nie wieder fühlen muss. Der Bruch war da und der Narzisst hat sich komplett zurückgezogen von seinem wahren Selbst. Und der hat auch die Vorstellung eben von diesem großen Elternteil verworfen, also dass sie ihm Schutz und Führung bieten kann. Und er hat beschlossen, halt niemanden mehr außer sich selbst zu vertrauen. Dann hat er in seinem Streben nach Macht sieht er quasi dann andere auch nur noch als Objekte. Also zu seinem eigenen Nutzen möchte er die manipulieren, aber das sind jetzt keine Menschen mehr für ihn, es sind Objekte, die er nutzt. Und um aus diesem Reich der Scham und der Begrenztheit dauerhaft zu entkommen, sozusagen Sicherheitsabstand zwischen sich und seinem wahren Selbst aufzubauen, muss der Narzisst dann auch immer wieder neue Beweise dafür anstreben, dass er anderen überlegen ist. Das ist diese Grandiosität, von der ich schon gesprochen habe, dieses übergroße Ego. So. Und dieser Zyklus der Selbstversicherung kommt auch nie zur Ruhe. Der Narzisst wird angetrieben von dem Glauben, irgendwann seine Verletzlichkeit komplett überwinden zu können. Das ist sein Antrieb. Wenn er nur grandios genug wird. So. Paradoxerweise braucht er dafür andere, um sich zu versichern, dass er wirklich so großartig ist. Also er braucht halt ein Opfer. Er braucht also die Menschen. Und er möchte das selber halt gerne glauben, wie großartig er ist. Und dafür braucht er dann die Bestätigung der anderen. Und daraus wird dann für ihn immer dieses Dilemma. Ne? Er muss eben einerseits eine Beziehung zu anderen Menschen aufbauen und pflegen. um von denen diese narzisstische Versorgung zu bekommen. Andererseits muss er eben vermeiden, sich auf diesen eigentlichen Kern von menschlichen Beziehungen einzulassen. Und das ist nämlich eben Liebe und Offenheit und gegenseitiges Vertrauen. Ja, und um dieses Dilemma quasi dann aufzulösen, beginnt er dann auch seine Beziehung nach einer falschen, also vom Ego konstruierten Schablone zu entwerfen. Das ist ziemlich perfide. Und statt sich eben dann auf so Gegenseitigkeit zu basieren und anderen entgegenzukommen, gestaltet er seine Beziehung komplett einseitig. Das heißt, sodass das eben alle seinen Bedürfnissen dienen sozusagen. Und um das zu erreichen, muss er seine Beziehungspartner überzeugen, in seine Welt einzutreten. Ja, und da fängt dann auch schon das Wunder des Narzissten an sozusagen. Er ist ein Künstler im Überzeugen so. Und wenn ein Narzisst versucht, jemanden einzunehmen, nutzt er dabei verschiedene Methodiken, auf die will ich mal hier ankommen. Das sind im Prinzip die drei Grundsäulen von Rhetorik, und zwar Ethos, Logos und Pathos, oder Ethos, Pathos und Logos. In der Reihenfolge werde ich es mal erklären. Die hat schon Aristoteles damals sozusagen definiert als die Säulen der Rhetorik. Und die nutzt der Narzisst quasi aus Natürlichkeit heraus sehr gut. Also fangen wir mal an mit dem Ethos. Das ist der Appell an die Glaubwürdigkeit. Ethos, damit wir jemanden überzeugen können, müssen wir uns erstmal darauf einlassen, ihm zuzuhören. So. Oder damit uns jemand überzeugen kann, müssen wir uns ja auch erstmal darauf einlassen. So. Ein überzeugender Auftritt von dieser Person ist dafür immer die beste Grundlage. Ethos bedeutet eigentlich Kompetenz, Autorität und Göttlichkeit auszustrahlen. Das sind übrigens alles Dinge, die die meisten Narzissten von Haus aus gar nicht haben. Weder Kompetenz, eine grandiose Selbstüberschätzung, noch haben sie wirklich echte Autorität, ist natürlich im Familienkontext gegeben. Deswegen das schon mal auf ihrer Seite. Und Göttlichkeit, eigentlich diese wirkliche Göttlichkeit haben die nicht. Deswegen zapfen sie ja andere Menschen an, um das eben zu erleben. Aber sie strahlen die aus. So. Was dazu gehört jetzt, ist dann, dass er sich der Narzisst, das dann nutzt in seinem Auftritt. Das heißt, er nutzt die Art und Weise, wie sich ein solcher Mensch eben dann kleidet und nutzt seine Körpersprache und seine Ausdrucksweise, sich diesen Anschein, dieses hohen gesellschaftlichen Status zu geben. Das ist das, was ich meinte in meinem letzten Podcast, als ich gesprochen habe, so ein bisschen von der Narzisstenuniform. Also Narzissten geben sehr, sehr viel Acht darauf, was sie anziehen, wie sie anziehen und dass das auch einem hohen gesellschaftlichen Status wieder entspricht. Oft ist es einfach so, das muss man einfach sagen, dass wir Menschen uns von dem Aussehen, vom Auftritt unseres Gegenübers mehr noch stärker überzeugen lassen als von Worten. Dieser Spruch, Kleider machen Leute, und das ist eben kein Zufall, ne? Also das ist so, wir lassen uns wirklich davon blenden, gerne. Wenn ja jemand gut angezogen im feinen Anzug irgendwo auftaucht, dann verbinden wir das automatisch mit eben Autorität, mit Kompetenz, Stärke so, und neigen dann dazu, uns dem so ein bisschen unterzuordnen. Ne? Es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel alle Diktatoren der Welt immer sehr akkurat geschnittene Uniformen haben. So, das ist dieses öffentliche Auftreten, die achten halt penibel drauf, dass jedes Detail bei denen stimmt und passt. Und dass sie quasi überhaupt keine Schwäche zeigen oder keine Seite zeigen, wo eine persönliche Schwäche dann gesehen werden kann. Ne? Und das ist so eine Botschaft, die wird unterschwellig gesendet, und das machen Narzissten nur allzu gerne. Deswegen, also das sind dann so, wenn ich mal so berichte von dem, was ich jetzt im Kopf habe, also wenn ich jetzt an meine Mutter denke oder wenn ich eben an ähnliche Narzisstinnen denke, die ich hier so im Umfeld sehe. Die sitzen einmal sehr akkurat, das sind dann so diese gebügelten Jeans und so, ne? Früher die Generation, also meine Eltern, da waren das dann so die gebügelten Jeans, alles tipptopp in Ordnung, die Klamotte muss immer einwandfrei sein. Das kommt zwar alles von C und A, das blenden die so ein bisschen aus meistens, dass das ja gar nicht eigentlich ein richtiger Mensch aus einem oberen Status tragen würde. Das ist dann aber egal. Und dann auch viel Bling Bling und Gloria, also unfassbar viel Schmuck und Ketten, Ohrringe, Broschen, Die Haare müssen immer irgendwie akkurat sein. Also es geht überhaupt nicht, sich irgendwo blicken zu lassen mit nicht gemachten Haaren. Die müssen dann auch im hohen Alter immer gefärbt sein. Und was man vor allen Dingen sieht bei älteren Narzisstinnen, fällt es ganz doll auf. Es gibt so Frauen, die sich eigentlich ihrem Alter entsprechend nicht kleiden, sondern eigentlich kleiden wollen wie eine 20-Jährige und das dann ganz schick und modern finden. Und es ist aber total off und das sind oft auch Narzisstinnen. Bei Männern gibt es das natürlich auch. Also dieser Zwang, jung bleiben zu müssen, das ist nämlich etwas, ja, da verliert so ein bisschen der Narzisst sein Spiel gegen die Wahrheit sozusagen. Und da sieht man das dann in den Klamotten sehr stark. Okay, also dieses Ethos, also dieses Bild aufbauen von sich, das ist ganz, ganz wichtig. So. Ein Ethos ist so mächtig, weil er schon durch seinen Auftritt überzeugt. Also der muss noch nicht mal keine offenen Forderungen stellen oder bestimmte Verhaltensweisen darlegen, um in uns etwas auszulösen. Wenn wir jemanden begegnen, der uns eben besonders stark, schön oder eben kompetent erscheint, dann tendieren wir eben dazu, uns ihm unterzuordnen und seine Worte auch als wahr anzusehen. Das ist übrigens auch leider dann ein Effekt davon. Ja, auch wenn der durchschnittliche Narzisst natürlich jetzt nicht so ganz so das so toll hinkriegt, wie jetzt eine Kardashian oder so, die da so einen richtigen Markenauftritt hinlegt, und zwar ganz bewusst gespielt, schaffen sie es doch eben meistens, sich größer zu machen, als sie wirklich sind. Ne? Ja, und vor allen Dingen durch seine Gestik eben und auch dann so seine Wortwahl wird er immer versuchen, auch seine Verweise darauf, was er geleistet hat im Leben, und so wird er mal versuchen, uns sozusagen als sein Publikum zu gewinnen. Also das ist erstmal dieser Ethos, so tritt er schon mal auf. Ja, dann der zweite Punkt ist natürlich Pathos, ne, der Appell an das Gefühl. Ganz wichtig zu wissen, für Narzissten sind Emotionen keine Ausdrücke oder kein Mittel ihrer inneren Zustände, sondern das sind Werkzeuge. Und das sind Werkzeuge, mit denen er Zugang zu unserem innersten Bereich des anderen Menschen erhalten kann und verschaffen kann. Und das weiß er auch ganz genau. Und er weiß auch, dass er nur bestimmte Knöpfe in uns drücken muss, um uns so ein bisschen aus der Balance zu bringen und unsere Schutzwelle zu durchbrechen. So. Und da setzt er dann auf seinen Charme. Das ist ein ganz großes Mittel bei Narzissten, dieser Charmeur zu sein, zu bezaubern, ja, und uns dann aber auch Angst einzujagen, damit wir uns an ihn klammern sozusagen und sagen, ach, und ja, da uns so in seinen Bann zu ziehen. Und der schockt uns auch mit haarsträubenden Behauptungen, holt uns so ein bisschen aus dem Normalzustand raus. Das ist ein ganz großes Spiel bei den Narzissten. Ja, dazu nutzen die auch gerne so richtig leidenschaftlich vorgebrachte Verallgemeinerungen, wie hier, du bist immer so, oder ich habe noch nie, das habe ich noch nie, und also so, ja, damit wir letzten Endes oder damit das Gegenüber dann in so eine Verteidigungshaltung kommt, ne? Und damit wir uns aufregen und unsere Emotionen sozusagen das Ruder übernehmen. Das ist so ein bisschen wie, ja, diese Clickbaits, die es heute gibt, ne, wenn man irgendwo bei YouTube ein Video anklicken will, dann wird da auch immer gespielt mit unseren Emotionen, also entweder Wut oder Neid oder Gier oder eben Abscheu oder Neugier auf das, auf den, weiß ich nicht, was da auch Schlimmes gezeigt wird oder so. Das ist auch quasi, um uns zu aktivieren und einzufangen, ne, damit wir erstmal so damit der Narzisst die volle Aufmerksamkeit dann kriegt. So. Manche gehen auch ein bisschen verdeckter vor, aber auch die nutzen dann immer diese Klaviatur der Gefühle. Die gehen dann aber eher so, fangen dann so ein bisschen eher an, so mit Nadelstichen uns einzuwickeln, ne? So kleine Bemerkungen, die uns verunsichern sollen, und harmlose Kritik in Anführungsstrichen, die dazu führt aber, dass wir an uns zweifeln. Das ist ganz wichtig. Also er sät so richtig bewusst auch an uns so einen Selbstzweifel. Das ist schon dieser erste Schritt der ganz krassen Manipulation. Und dabei achtet er natürlich auch darauf, dass diese Angriffe jederzeit auch als Missverständnisse abgetan werden können. Ne? Wenn man das dann erkennt, also dann würde er sagen, ja, du bist ja viel zu empfindlich oder so. Also das hier ist so ein Quatsch, so, ne? Was bist denn du für so? Das ist übrigens auch Gaslighting par excellence, weil zu sagen, du bist zu empfindlich, heißt, deine Gefühle, die du hast, die echt sind, die ehrlich sind und die wahr sind, zu verklären. Und das ist natürlich, Manipulation, das ist natürlich Gaslighting vor dem Herrn. Und wenn du das natürlich nach und wieder und wieder und wieder von klein auf von dem Narzissten hörst, also deswegen ganz, ganz schlimm in der Familie. Deswegen ist dieser familiäre Narzissmus eben auch so, so krass. Da ist ja niemand, der dir zur Seite steht. Und der, deine Mutter oder dein Vater, der hat ja per se diese Rolle des Hüters, die du guckst ja nach oben, es ist ja gar keine Möglichkeit, da irgendwie anders drauf zu gucken, als den anzuhimmeln. Das sind deine Hüter. Das sind für dich, wenn du ein kleines Baby bist und bist eins, dann ist das, dein Leben hängt davon ab. So. Also deswegen ist es sehr krass, wenn das eine narzisstische Person ist, dann ist das Spiel von vornherein verloren. So. In jedem Fall setzt der Narzisst darauf, da diese fünf Entwicklungskräfte in dir zu manipulieren und gegen uns zu richten. So. Und das sind Angst, ist einer der großen Punkte, dann Scham, Selbsthass, so. Und er nutzt auch Liebe und Bewunderung. Also das, was wir von Natur aus ihm sowieso geben, um uns von ihm abhängig zu machen. Ne? Und er appelliert auch an unseren Stolz, damit wir glauben, uns beweisen zu müssen. Das ist auch ganz wichtig, auch so eine schöne Manipulationstechnik zu sagen, so hier, ne, was ist denn das? Ja, und all diese Reaktionen, die wir dann zeigen auf diese Manipulation, die zwingen uns natürlich so ein bisschen, dass der Narzisst uns in seinen Machtbereich locken kann. Also, dass wir abhängig werden und das so langsam in uns einsinkt. Da kommt dann und greift dann auch gleich der nächste und letzte Puss, das ist Logos, das ist der Appell an die Logik. Und da wird es dann richtig perfide. Das Endziel des Narzissten liegt nämlich darin, ein Weg in unseren Kopf zu bekommen, also in den Kopf der Zielperson seiner Begierde da zu finden und sich dort eben auch dauerhaft einzurichten. Das ist ganz wichtig. Das erfordert eigentlich nur, dass er sich attraktiv präsentiert und seine Zielperson emotional manipuliert, das ist das, was ich gerade erzählt habe, und dann dazu muss er auch noch sozusagen die Kernüberzeugung dieses Menschen umprogrammieren, und zwar nach seinem Willen und nach seinen Ideen komplett neu schreiben. Diese Zielperson oder das Opfer sozusagen soll dann eigene, aber auf der verdrehten Wirklichkeit des Narzissten manipulierenden Logiken aufbauen. So. Und diese komischen Logik-Algorithmen, die sind dann da in dem Kopf etabliert. Und die uns als Opfer auch immer wieder einreden, dass es logisch und vernünftig und gerechtfertigt ist, wie sich der Narzisst eben verhält. Und das ist das Perfide. Ja. Und das ist auch gleichzeitig dann verbunden, weil das geht gar nicht anders, dass wir der Überzeugung sind, dass die Beziehung mit diesem Narzissten für uns eben auch der richtige Weg ist. So, also wir werden gekapert, die eigenen Ideen werden immer wieder ausgetauscht gegen die kruden Wirklichkeitsrealitäten des Narzissten, der aber nur disinstalliert für seine eigenen Bedürfnisse. Wir sind ihm völlig egal, die andere Zielperson ist ihm egal, er baut keine echte Beziehung auf, es geht nicht um Liebe, es geht nicht um Vulnerability, also Verletzlichkeit und sich austauschen und all dies, darum geht es nicht, es geht nur um Macht. Es ist ein reines Machtspiel. Ja, und indem er dann eben auch unsere Realitätswahrnehmung eben konsequent in Frage stellt, also quasi auch unser Bild von uns selbst, und auch von dem Narzissten und unserer Rolle in der Welt, kann er uns ja so unwissentlich zu seinem Verbündeten seines Missbrauchs machen. Das ist ziemlich ja, perfide. Das ist eigentlich das Wort, was ich jetzt wahrscheinlich immer wieder benutzen werde, weil es ist wirklich, ja, das muss man erstmal verstehen, dass man an seinem eigenen Missbrauch sozusagen mitarbeitet. Ja. Ja, und wie erreicht er das? Er wird uns immer wieder, also in eine nicht endende Flut von Bemerkungen und Meinungen und Wertungen und Fragen aussetzen und diese verdichten sich dann zu so einem überzeugenden Gesamtargument, das uns erklärt, warum er mächtig ist und wir ohnmächtig sind und wir wertlos und er wertvoll. Das ist dann dieses Spiel. Und warum wir auch überhaupt keinen Grund haben, vom Leben irgendwas anderes zu erwarten. Also das ist so die gesetzte Rolle. Und mit der sollen wir uns gefälligst abfinden. Und das wird er über Monate, Jahre, Jahrzehnte wird er das etablieren. So. Und der große Vorteil für den Narzissten ist, dass er das irgendwann nicht mal mehr anwesend sein muss, sozusagen, oder aktiv an uns arbeiten muss, sondern um uns quasi in dieser Beziehung gefangen zu halten. Wenn wir dann nämlich alleine sind und anfangen, die Beziehung zu hinterfragen, aktiviert sich dann quasi automatisch diese Abläufe, die in unserem Kopf dann etabliert hat, die uns erklären, ja, warum in Wirklichkeit alles gut ist und wir nicht auf die quasi auf unser nagendes Gefühl der Leere in uns hören sollten. Entschuldigung, oder ja, genau. Ja, der Narzisst nutzt also all diese drei Säulen der Rhetorik, um quasi seine Herrschaft über uns zu errichten. Ja, kultivieren tut er dann sein Image natürlich über dieses durch Selbstüberhöhung, dieses Diskreditieren seiner Gegner auch, schlecht über andere sprechen, ne, dieser Ethos ganz doll. Und er attackiert natürlich ständig unsere Emotionen mit irgendwelchen Aussagen, die scheinbar überzeugen, aber letztendlich subjektive Argumente dieser Realitätswahrnehmung sind, von diesem Logos halt, ne? Und mit Hilfe von diesen drei Instrumenten, Ethos, Pathos und Logos, kann der Narzisst diejenigen neutralisieren, die seine Macht bedrohen. Und das ist ganz wichtig. Also seine Zielperson zu entwaffnen und sie in seine Realität hineinzuziehen, das ist halt dieses Spiel. Ja, damit wir eigentlich nicht zur Ruhe kommen oder ihn durchschauen, wechselt er außerdem zwischen verschiedenen Erscheinungsformen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Das ist jetzt ja nochmal auch wieder perfide, weil er ist halt ein Gestaltenwandler. So könnte man es vielleicht einfach sagen. Narzisst, der nutzt halt diese verschiedenen Charaktere, die er in sich hat, dem wir instinktiv von Natur aus Sympathie und Gehorsam entgegenbringen. Und das, weil er so ein absoluter Opportunist ist, der Narzisst, passt er sich auch immer jeder Situation an. Was sind das denn für Rollen? Was sind das für Charaktere? Also der erste ist zum Beispiel der unterstützende Freund. So, also der Narzisst hört eben dann dir aufmerksam zu und stimmt dir mit allem zu, was du sagst, und von ganzem Herzen und ist, tut so, als wäre er der mitfühlendste Freund überhaupt. Und völlig unabhängig davon, was genau wir ihm eigentlich mitteilen, unterstützt er uns bedingungslos und lobt uns auch für unsere Ansichten. Das kann er so richtig gut. Auch wenn wir uns sorgen oder so, ist er dann mitfühlend. Ne? Auch wenn wir uns beschweren über irgendjemand anderes oder so, dann bestätigt er uns auch dieses Urteil und das ist da so richtig dicht an unserer Seite. Und wird so tun, als wäre das die aufregendste Sache der Welt sozusagen. Es ist absolut dabei. Also auch wenn wir uns für etwas freuen oder so, dann tut er das auch und stimmt dazu. Das ist natürlich, wie gesagt, alles nur ein Spiel, denn eine echte, liebende, wirkliche, echte Verbindung hat er nicht. Das ist alles nur, um uns an ihn zu binden. So, der nächste Punkt ist der lustige Entertainer. Das ist auch ein Narzisst, scherzt und lacht mit uns. Dabei gehen natürlich diese Witze meistens größtenteils auf Kosten anderer. Das entzeugt dann auch am Ende so, wir sind super gute Freunde und wir verstehen uns gleich Humor. Und vor allen Dingen macht das auch so ein Wir gegen den Rest der Welt Gefühl. Also wenn man zusammen über andere Menschen dann eben, gossipt oder schlecht redet oder Witze macht über so, dann ist das immer so, es gibt so eine Verbindung, wird dann aufgebaut, ist in Wirklichkeit nicht echte Verbindung. Das ist auch das, warum Gossip so schlecht ist für dich, weil es ist keine echte Verbindung, sondern es ist so eine narzisstische Verbindung. So. Und jetzt kann jeder mal in sich hineinfühlen, wie viele Menschen da draußen auf Arbeit oder wo ihr auch immer euch trefft, schlecht über andere Menschen reden. Selbst wenn es auch nur verpackt wird als meinetwegen Kritik an der Führung, als Kritik an wie dein Chef, dein Abteilungsleiter, dein Kollege gewisse Aufgaben erledigt und. Letzten Endes ist das alles Gossiping, was in so eine narzisstische Ecke geht und da überhaupt nicht hingehört, weil echte Kritik sieht anders aus und echte Verbindung auch. Gut. Dann natürlich die nächste Sache, die er drauf hat als Charakter, ist der weise Erzähler. Der Narzisst verkündet super selbstsicher und nachdrücklich bestimmte Weisheiten. Das ist die natürlich auch seine angeblichen Stärken und sein Wissen eben auch unterstreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann er ganz toll. Dabei ist er auch nicht zurückhaltend, damit andere Menschen dann natürlich, die dann in diesen Geschichten vorkommen, auch wieder als dumm und unfähig hinzustellen und die können es nicht und die wissen überhaupt nicht, wie es geht und nur ich weiß, wie die Welt geht und wie die Welt funktioniert und zieht dann auch alle Aufmerksamkeit auf sich, ist klar, das ist das, was er sowieso immer will und kreiert auch so eine Aura von Autorität. Und lässt uns auch irgendwie so teilhaben und lässt uns auch so ein bisschen hoffen, ja, dass wir dadurch irgendwie auch weiterkommen, ne, durch seine Weisheit. Ziemlich perfide, zumal meistens überhaupt nichts dahinter steckt. Also außer Blabla und heißer Luft. So. Ja, und eine weitere Person, die oder ein Charakter, den er natürlich super gerne spielt, ist das Opfer. Das hatte ich auch schon erzählt. Narzissten sind halt immer in der Opferrolle und die betonen halt, wie viele Schwierigkeiten sie durchmachen mussten. Ach, wie das Leben immer wieder ihnen irgendwelche Steine in den Weg gelegt hat und sie es trotzdem geschafft haben. Und das soll natürlich unser Mitgefühl ankurbeln und uns dann auch sein Unglück vorführen. Und wir sollen ihn dann natürlich bedauern. Und ja, das sind dann all diese Muster, dass der aktiviert ja in uns quasi damit auch so einen natürlichen Instinkt, Lösung für Probleme finden zu wollen. Ne? Also, wenn man ihm dann wirklich eine konstruktive Lösung vorschlägt, dann wird er das immer wegwischen. Ne? Das erklärt, das ist für ihn nicht machbar oder lamentiert darüber rum oder ja, also das ist alles nur eine Show. Brauchen wir uns nichts vormachen. Man wird mit einem Narzissten, sowieso konstruktive Kritik geht sowieso gar nicht, aber auch solche Lösungsvorschläge dann vorbringen, da wird dann ganz schnell weggewischt und gesagt, ja, ist ja Quatsch, weil und so. Kann ich alles bestätigen aus persönlicher Erfahrung. Läuft genauso ab. Ja, ist genau das, worum es geht. Ja, und der letzte Punkt eben, der Charismat, der Schauspieler, der Charmeur. Ne? Die meisten charismatischen Menschen leben unverhohlen ihren Narzissmus aus. Also es gibt sehr viele Menschen, die ich sehe im öffentlichen Raum, sei es nun in der Politik, sei es nun auch in den Medien oder anderswo, die so eine hohe Meinung von sich haben. Und die das auch in so einem entwaffnenden Auftritt dann auch belegen können wollen und eben andere Menschen sehr stark damit blenden können. Bei mir funktioniert das eben nicht, weil ich eben schon in frühester Kindheit gelernt habe, Narzissten zu lesen und zu verstehen, aufgrund meiner Veranlagung, das zu durchschauen und das zu sehen, dass das ein Schauspiel ist und dass das nicht echt ist und dass das irgendwie off ist. Vielleicht geht es dir auch so, dann hast du Glück, aber ich muss auch zugeben, dass ich 45 Jahre meines Lebens mit dem Wort nichts anfangen konnte, nicht wirklich wusste, dass das bei mir passiert ist, nur heute, wenn ich drauf gucke, sage ich, ah ja, logisch, Narzisst, aber ich muss zugeben, dass ich auch durchs Leben gerannt bin und total in den Fängen davon war und das nicht gerafft habe, bis ich den Begriff gehört habe und bis ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Deswegen, ja, also das ist perfide, das ist schwer. Sowieso, wenn es in der Familie ist, keine Chance. Da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. So, okay, um das abzuschließen. Der Narzisst wechselt also zwischen diesen Rollen, eben je nachdem, wie es gerade die Umstände verlangen. Also da ist der Blitz schnell, so. Und all diese Verkleidungen dienen natürlich auch dazu, immer wieder diesen Ego-Boost, ne, sich zu geben. Also das ist für sein Ego ist das toll, wenn er dir mit dir so eine falsche Verbindung aufbauen kann und du ihm zuhörst und du dich ihm öffnest. Oh mein Gott, das ist das Beste für ihn. So, dann wächst er wieder und wird noch mehr in seinem falschen Selbst bestätigt. Und deswegen ist das auch letzten Endes dann über Jahre und Jahrzehnte, wenn man sowas macht, irgendwo logisch, dass diese Menschen das nicht loslassen können und am Ende sagen so, ich muss jetzt in eine Therapie, die sagen, die haben ja kein Thema, die haben ja, ja, mal als ganz, ganz kleines Kind entschieden so, nee, echte Verbindung ist nichts für mich, ich suche jetzt nur noch Macht und dann gehen die diesen Weg bis zum Schluss. So. Ja, jetzt kommen wir irgendwie zur wirksamsten Verkleidung von allen. Also sämtliche Rollen, mit denen andere versuchen, sich über uns zu stellen, beziehen ihre Macht aus den frühesten Archetypen. Das ist eben große Mutter und großer Vater. Also eben, wenn Narzissten in deiner Familie sind, ist es eh klar, weil dass du das eben mit denen verbindest. Entweder dieser Archetyp große Mutter, diese nährende, liebende, versorgende, endlose Weichheit von ja, Ressource und Liebe, oder eben der große Vater, der dich eben auch beschützt, der an deiner Seite ist, der dir hilft, der für dich da ist, der Versorger ist, der dir die Grundsicherheit gibt, durchs Leben zu gehen und immer an deiner Seite und so. Das sind natürlich die ganz großen Elternrollen. Wenn er ein Narzisst das in dir etablieren kann, dass du das eben mit ihm identifizierst, perfekt. So, also wenn das nicht eh deine Eltern sind, sondern jetzt jemand anderes wäre, draußen zum Beispiel in einer anderen Welt, wenn er das in dir wecken kann, also dass du diesen Elternkomplex sozusagen, wenn er darüber Zugang zu dir kriegt, dass du das mit ihm verbindest, dann hast du verloren, genau. Und Menschen, die diese Idealisierung und Verehrung ihrer Eltern, also das ist so eine Spaltung, nie überwinden konnten, die verhalten sich instinktiv fügsam und unterwürfig, wenn sie sich so einer Elternfigur gegenübersehen. Narzissten sind sich dieser Tatsache bewusst und nutzen das aus. Dieses allmächtige Auftreten und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie Dinge tun und sagen, die zielen alle darauf ab, unsere Spaltung zu aktivieren. Also und dann neigen eben, wie gesagt, alle Menschen, die noch nicht wirklich erwachsen sind, weil sie sich von ihren Eltern getrennt haben, und das sind sehr, sehr viele, das kann ich an dieser Stelle sagen, dann instinktiv eben fügsam und unterwürfig zu sein und diesen Narzissten noch gar nicht mehr in Frage zu stellen, diese Person, weil sie dir dann eben mit diesem großen Elternteil verbinden. Genau. Diese Zuwendung, mit der uns Narzissten am Anfang überschütten, die soll uns natürlich Hoffnung und auf Liebe wecken, ja, ne? Und dass wir Liebe bekommen und die wir vielleicht bei unseren Hütern auch vermisst haben. Das ist auch so ein perfides Spiel. Und der Narzisst nimmt dann halt so eine Rolle ein, wie so ein mitfühlendes Elternteil. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt mit dem Freund und so. Das ist dann, hört dann eben aufmerksam zu und gibt uns Ratschläge, macht uns Geschenke und sowas. Und dadurch kann sich eine einseitige Beziehung entwickeln, in welcher der Narzisst eben dann eben vorgibt, diese Beziehung eigentlich, ja, ist ja eigentlich gar nicht real, ne? Und der, vor allem nimmt er sich von der Zielperson. Und ja, genau. Was habe ich noch aufgeschrieben? Also in dieser frühen Phase, also wenn so ein Narzisst jemanden dann so an sich ranbindet und das große Elternteil spielt, das ist so eine Idealisierungsphase und da entwickelt sich dann der Eindruck, der Narzisst sei perfekt und einmalig. Das ist auch, da fällt dann sozusagen das Opfer oder die Zielperson, die fällt dann auch wieder in ihre Infantilisierung zurück und öffnet sich dem Narzissten vollständig und tritt quasi damit auch komplett ihre Macht ab an den und gewöhnt sich daran, auch von dem abhängig zu sein. So. Der kritische Verstand, der lockert sich und ja, lockert auch die Kontrolle über die Wirklichkeitswahrnehmung, ne? Also so gleitet man mehr und mehr so in so eine brave, unterwürfige Haltung gegenüber dem Narzissten. Ja, irgendwann hat der Narzisst es dann geschafft, irgendwie so eine komplette Öffnung seiner Zielperson, seines Opfers erreicht. Und dann ist der Moment gekommen, in dem er seine Maske fallen lassen kann. So, nach dem Zuckerbrot kommt dann die Peitsche. Er bedroht dann seine Zielperson mit Liebesentzug. Zum Beispiel, um die alte Panik von Verzweiflung zu aktivieren. Das ist diese Verlassenheitswunde, die jeder Mensch vielleicht auch ein bisschen in sich trägt. Ja, das ist das, die man empfindet, wenn die Hüter eben nachlässig oder distanziert sind oder wütend waren oder so. Ja, und dafür gibt es dann natürlich auch verschiedene Methoden, die er dann nutzt. Also dann dreht sich das Spiel um, was ich eben erzählt habe. Dann gibt es nämlich die ganzen schlimmen Sachen und dann das fängt an mit Beschämen. Beschämen ist ein Repertoire, was der Narzisst viel nutzt. wie viel Scham wir empfinden, bestimmt darüber, welchen Wert wir uns zumessen. So. Ist die Scham niedrig, wagen wir uns hoch hinaus. Scham ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl für uns, um uns in der Gesellschaft nicht zu blamieren, damit wir, das ist extra dafür installiert, damit wir so ein bisschen im Rahmen bleiben, weil wir lernen irgendwann, wenn wir alle anderen so völlig wegbämmen mit unseren, ach, wie toll wir sind und wie großartig und wie toll wir leuchten können, dann können die Leute auch eklig drauf reagieren und sagen, ey, jetzt halt mal einen Ball flach, du bist immer noch ein Mensch. Das ist auch gut so, dass wir dann eben nicht total durchdrehen. Aber wenn diese Scham übergroß ist, und das ist sie, wenn man das jahrelang von Narzissten getriggert bekommt, die setzen nämlich Scham auf zwei Arten ein, nämlich erstens handeln sie selber schamlos, um andere zu beeindrucken, ne, und den Eindruck zu erwecken, boah, die stehen völlig über den Dingen. Und da wir wissen, dass niedrige Scham mit einem hohen Selbstwertgefühl einhergeht, nehmen wir dann instinktiv an, dass da jemand mit seinem Verhalten überhaupt keine Scham zeigt, sondern der muss einen hohen Wert haben und der muss einen hohen Selbstwert haben. Das ist echt, was der sich hier rausnimmt. Das ist echt. Und das funktioniert auch genauso. Das ist ganz perfide. Ich habe das auch später im anderen Kontext nochmal in der Ausbildung gesehen und das ist beeindruckend. Da denkt man dann, boah, also so viel Selbstwert hätte ich auch gerne. Das ist nicht Selbstwert, das ist Schamlosigkeit und das ist Narzissmus. Und das kann der Narzisst super gut. So, also das ist die eine Seite. Und zweitens zwingt eben der Narzisst dann seine Opfer, seine Zielperson, sich selber zu schämen. Also sich zu schämen, indem er sie verspottet, hinterfragt oder attackiert. Ne? Da wird auch sehr viel lächerlich gemacht und ähnliches. Damit der sich natürlich minderwertig fühlt. Das hat er wieder diese Position. Ne? Er viel super erhöht, der andere ziemlich weit unten. Das Opfer. So, auch super eklige Geschichte. So, und jetzt frag dich mal, wenn du das hörst und auch Opfer von Narzissmus vielleicht bist, warum du keinen Selbstwert hast heute. So, also davon mal ab, dass sowieso ja alles fehlt, was die Eltern geben müssten, um einen gesunden Selbstwert zu haben. Also wir reden erstmal nur von dem Normalen. Aber jetzt stell dir mal vor, du kriegst das alles sowieso nicht und obendrauf wirst du ständig beschämt. Und obendrauf bist du ständig mit diesen narzisstischen Manipulationen ausgesetzt. So, was soll da für ein Mensch bei rauskommen? Wie soll der durchs Leben gehen? Ist irgendwie klar, die Schuld liegt nicht bei dir und du solltest anfangen, das zu verstehen, das zu verdauen und zu sagen, okay, pass auf, ich muss hier mal was ändern. So, okay, gehen wir nochmal weiter. Angstmacherei, das ist der Narzisst, weiß, dass Angst seine Zielperson sozusagen in so einen Zustand der Unsicherheit bringt, ne? Und auch der überhöhten Wachsamkeit versetzt, indem ja, diese Person dann eben zu sehr mit sich selbst und mit dem Versuch beschäftigt ist, nur keine Fehler zu machen. Also es ist dann dieser Perfektionismus, der daraus resultiert. Kennt auch viel, jeder von uns. Ja, darum zieht der Narzisst immer wieder darauf ab, diese Angst in der Zielperson mit immer neuen Kopfspielchen zu schüren. Ne? Also der stellt offen oder verdeckt die Beziehung in Frage, lässt seine Zielperson zweifeln, ob sie gut genug für ihn ist und sowas, oder kreiert bedrohliche Was-wäre-wenn-Szenarien, um seine Zielperson mit Zukunftssorgen zu leben. Hat meine Partnerin ganz krass erlebt, mit ihrer Mutter immer wieder zu sagen, ja, bist du sicher, oh mein Gott, und pass bloß auf, und du, oh, da ist alles super gefährlich, und mach das nicht, und bist du sicher, auch immer wieder dieses eigene Selbst zu hinterfragen, immer wieder dem anderen klar zu machen, da frag mal lieber mich. Boah, super perfides Spiel. Ja, und unter dem Vorwand natürlich immer alle Freiheiten zu lassen, konfrontiert der Narzisst sich mit Szenarien, in denen ja du alleine in der Welt zurechtkommen bist. Damit verstrickt er dich in so eine vermeintliche Sicherheit, in ihrer Beziehung zurückzukehren sozusagen. Also immer wieder, dass du bloß immer wieder zurück zum Narzissten ihn fragst, ihn einbettest, ihn bittest um Hilfe und. Ja, dann natürlich der nächste Punkt ist, jemanden dann zum Sündenbock zu machen. Ja, wie soll man das sagen? Der Narzisst, der projiziert seine Scham, die er selber im Inneren empfindet, aber nicht empfinden will, aber empfindet sie, auf andere, um sie auf diese Weise abzulehnen und zu hassen zu können. Das ist ganz wichtig, damit er eben ja nicht Liebe empfinden muss. Und somit versucht er halt seinen persönlichen Schatten wie Jungners auch gesagt hat, also die Summe seiner negativen Gefühle und Eigenschaften loszuwerden, indem er anderen die Schuld gibt, muss er nicht selbst Verantwortung dafür übernehmen, was in seinem Leben und seinen Beziehungen schiefläuft. Ganz, ganz großes Thema immer bei Narzissten, irgendwer hat Schuld, immer Schuld, sie haben nie Schuld. Und ja, diesen Kreislauf kann man eigentlich, ja, diesen Sündenbock finden, ja, das ist immer, ja, das ist ein automatischer Prozess, der eigentlich immer abläuft. Sie selber können sich dann auch immer als kompetent darstellen und ihre Position als Überlegenheit herausspielen, damit das der anderen nicht stimmt. Also sie versuchen dann, das ist auch wieder Gaslighting par excellence, ne? Da wird dann wieder ganz oft alles umgedreht, verdreht. Bei mir ist aber so, und das, um das wieder logisch zu machen und. Ja. Eine Methode, die da auch zugehört, sich eben über andere zu stellen, ist, sich über sie lustig zu machen und ihre Misserfolge in den Vordergrund zu stellen oder über die zu tratschen. Also das ganze Gossiping haben wir da auch wieder, ne? Mhm. Und je nachdem, wie sicher sich der Narzisst fühlt, kann er auch in offene Angriffe verfallen. Also durch abfällige oder herabwürgende Bemerkungen zu bestimmten Personen oder Gruppen einfach dann wirklich offen auch zu sagen, hier, das ist ja, ne, kannst du ja ganz vergessen und ja. Und wichtig ist auch, dass er mit diesen äußeren Feindbildern immer wieder hilft, ein Wir gegen die, immer wieder diese Wir gegen die anderen Dynamik aufzubauen, also dich da an ihn ranzuholen und Wir gegen die und ja. Und ja, damit du zum Verbündeten wirst, ne, und weiter auch Verbündeter sein darfst, so. Ja, und dieses Gefühl, das ist auch, das kann man auch mit dieses Dazugehörigkeitsgefühl, Wir gegen die, das kann man mit Liebe nicht gleichsetzen, aber es ist so ähnlich. Wenn du schon mal irgendwie bei so einer Fangruppe dabei warst im Stadion, also mit deinem Team und die anderen, dann merkst du, was das für eine Macht hat, zu einer Gruppe dazu zu gehören gegen andere. So, das ist halt leider ein ganz, ganz großer Komplex in uns Menschen, dass wir dazugehören wollen. Und wenn wir es dann tun, selbst wenn es negativ ist, weil der andere gossipt und sagt, ihr, die bösen anderen, macht es in uns trotzdem Zugehörigkeitsgefühl und das ist das, womit der Narzisst spielt. Ja. Propaganda ist so ein ganz großer Begriff, den hört man oft, den benutzt der Narzisst regelmäßig. Das ist verbindet man das oft mit Politik, aber das gibt es halt auch eben im sozialen Umfeld und der Zweck von Propaganda liegt eben darin, und das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen durch bestimmte Botschaften gezielt zu beeinflussen, so könnte man es sagen. Und im Fall dieses Narzissten dient es eben dazu, die Zielperson oder das Opfer eben gefügig zu machen und die Wahnabsichten des Narzissten zu verschleiern. Und dafür nutzt er dann eben Ethos, Pathos und Logos, um den Verstand eben dieser Person zu kapern und erzählt weit hergeholte Geschichten. Ne? Also wo vielleicht so ein Körnchen Wahrheit dran ist, aber dann natürlich total aufgebläht, haarsträubende Erfindungen dazu getextet und. Also der versucht immer in diesen Erzählungen irgendwie so den Anschein von Glaubwürdigkeit zu halten, indem er die auch so besonders fesselnd erzählt und so und spricht auch dann aus voller Überzeugung und malt auch tolle Bilder da gedanklich und sichert sich somit so ein bisschen deine emotionale Aufmerksamkeit, ne, dann, und dass du da bei ihm bleibst, ne. Aber letzten Endes dient das alles natürlich dazu, auch eine alternative Realität zu kreieren, in dem er gut dasteht. Und gelingt ihm das, das quasi das Bewusstsein von dir zu vernebeln, ihm das quasi so alles zu glauben, oder ja, dann wird es immer schwieriger, für dich auch die Wirklichkeit zu sehen. Also wenn er dich dann gekapert hat und du da voll bist, dann ist das richtig krass. So, da geht richtig was ab. Das Ziel verschlingen. Authentische Beziehungen bieten Nahrung für die Seele aller Beteiligten. Also wenn zwei Menschen miteinander eine Bindung eingehen, indem sie sich auf der Ebene des wahren Selbst füreinander öffnen, gewinnen sie ein Gefühl der Ganzheit und der Zufriedenheit. Das kennst du, wenn du mit jemandem wirklich eine tolle Verbindung hast, weil sich da echt zwei Menschen treffen, die sich im wahren Selbst treffen, dann ist das toll. Das ist das, was wir immer suchen und so wenig finden heutzutage. Und das ist aber nicht der Fall, wenn eine Beziehung stark durch das Ego geprägt wird. Ne? Dann, sowohl bei dem einen als auch beim anderen. Das Ego ist ein Überlebenswerkzeug, das nie zufrieden sein kann. Also das sehnt sich immer nach neuer Nahrung und nie das Gefühl hat, genug zu besitzen oder zu bekommen. Das ist immer im Mangel. Ne? Das wahre Selbst ist nie im Mangel. Das wahre Selbst ist immer zufrieden. Und das Ego ist immer im Mangel. Wir werden uns mit dem Ego noch auseinandersetzen. Da werden wir noch ganz viel drüber sprechen müssen, weil es super wichtig ist, das in Angriff zu nehmen. So. Das kennt also wirklich nur so kurze Atempausen mal, aber es gibt keinen tiefen Frieden, wenn man im Ego ist. Ne? Solange wir eben am Leben sind, gibt es immer etwas, um das unser Ego sich Sorgen machen muss oder egal, wie gut es uns geht. Das ist ganz egal. So. Der Narzisst ist da natürlich noch stärker als gesunde Menschen durch sein Ego geprägt. Und muss er es auch anders als andere Menschen ernähren und bestärken. Ne? Dieses grandiose Konstrukt in seinem Kopf, das wird so ein Monster. Das ist niemals in Ruhe und Frieden. Und je größer das wird, desto mehr Versorgung braucht es. Deswegen dieser Narzisst wird immer größer, immer stärker, das Ego wird immer mehr gefüttert. Das quält ihn dann auch letzten Endes selber, wenn dieses Ego hungrig bleibt. Deswegen muss er immer weiter, immer wieder auch mit seinen Taten und mit seinen Opfern, also weitere Taten begehen und die weiter verschlimmern, in sich hineinziehen. Diese ganze Dynamik, die ich jetzt beschrieben habe, die wird immer größer, immer, diese Bubble wird immer größer, kräftiger und immer, ja, krasser letzten Endes. Und indem der Narzisst eben die Kontrolle über seine Zielperson erlangt, verschafft er sich so eine beständige Versorgung mit dieser Droge seiner Wahl, nämlich Aufmerksamkeit und Energie. Also das ist das, was er selber nicht generieren kann, weil er ja eben im Ego lebt und nicht im wahren Selbst. Das wahre Selbst ernährt sich damit von alleine. Das besorgt er sich dann, wenn diese Zielperson eben je mehr Kontrolle er kriegt, desto besser ist das für ihn. Und um die Kontrolle zu erholen, versucht er eben auch seine Zielperson immer mehr zu verschlingen. Also, ja, letzten Endes ihn zu so einem erweiterten Selbst zu machen. Und er wird immer weitermachen, sein Opfer zu attackieren, um ihr Selbstwertgefühl und auch die persönliche Freiheit einzuschränken. Und wird die auch immer wieder daran erinnern, dass sie auf ihn angewiesen sind, dass du selber schwach bist und nur der Narzisst ist stark und nur er kann dir helfen. Der schwächt dann auch deine Willenskraft und verwirrt diesen Selbstsinn, den du hast, bis du irgendwann kaum noch weißt, was dein Selbst überhaupt ist, und losgelöst vom Narzissten eigentlich überhaupt nicht existieren kannst. Und alles das zielt natürlich darauf ab, dass ein eigenständiges Leben für die Zielperson undenkbar ist. Das muss man auch mal sagen. Für einen Narzissten, der dich in seinen Fängen hat, ist es wichtig, dass du kein eigenständiges Leben ohne ihn führen kannst. So, das ist das Ziel. Er braucht diese Versorgung von dir. Ja, das haben wir jetzt mal hier so ein bisschen aufgedrögelt. Ja, und mit all diesen beschriebenen Strategien, die wir heute angeguckt haben, schafft es eben, diesen Machtbereich aufzubauen und die Zielperson eben so in seine Macht zu ziehen und dich dort auch festzuhalten. Also solange du das nicht wirklich verstehst und da irgendwie rauskommst, bist du da erstmal gefangen. Aber das heißt auch, dass der Narzisst regelmäßig Energie aufwenden muss, um zu verhindern, dass du als Zielperson entkommst. Es wäre daher eigentlich ideal für ihn, wenn du natürlich auch er noch so externe Strukturen nutzen könnte, die seine Macht zusätzlich sichern. Und das hat er. Er findet nämlich diese Strukturen nämlich in den Hierarchien unserer Gesellschaft. Es ist kein Zufall bei uns in der Gesellschaft, dass Narzissten oft in Machtpositionen zu finden sind, beispielsweise in der Politik oder auch in Unternehmen. Noch einfacher macht es ihnen natürlich eine geschlossene Struktur, die sich nicht in der Öffentlichkeit rechtfertigen muss, und das ist die Familie. Also diese zwei Bereiche sind quasi ein Traumland für Narzissten. Eine eigene Familie ist für einen Narzissten die absolute Absicherung, dass er sein Konstrukt und seine Art zu leben immer weiter ausdehnen kann und. Und gerade Familie, noch anders als Unternehmen oder öffentliche Strukturen, müssen sich ja, wie gesagt, nicht dieser Rechtfertigung aussetzen. Keiner kann in deine Familie hineingucken. Keiner kann von außen, nimmt sich auch keiner heraus, deine Familie zu kritisieren. Übrigens sind Narzissten super da drin, nach außen den Anschein von zu wahren. Das heißt, es läuft alles gut, alles schön. Und da du ja auch komplett in deren unter deren Fuchtel bist und komplett eigentlich ja als fernbedient durchs Leben läufst, setzt du dich ja auch nicht hin und sagst irgendwem, also bei uns zu Hause ist aber völlig krass, du raffst das ja nicht. Dazu muss man den Abstand haben, den Weg daraus erstmal gefunden haben. Und das heißt noch nicht mal, dass wenn du ausziehst, rausgehst aus der Familie, dass das dann vorbei ist. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Die narzisstischen Systeme funktionieren super. Also du stellst dann nicht automatisch gleich alles in Frage, nur weil du ausziehst. Das kann schon noch mal 20 Jahre dauern, bis irgendein Ereignis ist und du sagst, was ist hier eigentlich los in meinem Leben? Irgendwie ist alles fucked up. Weil du natürlich mit der Prägung, mit der du da rauskommst, aus dieser Familie, keine gesunde Beziehung führen kannst. Wahrscheinlich wirst du sogar mit einem Partner enden, der auch Narzisst ist. Wahrscheinlich wirst du zumindest mit einem Partner enden, der nicht emotional erreichbar ist. Ähnlich wie ein Narzisst, weil es die gleiche Chemie ist, die du schon kennst. Du bist ja sowieso nur ein Zubringer, ein Helfer, ein Energiegeber für einen Narzissten. Das heißt, du wirst People-Pleaser sein. Das heißt, du wirst in einer Beziehung nichts fordern. Du wirst Liebe immer nur begreifen als, wenn ich etwas liefere, also Bedingungen, an Bedingungen geknüpft, dann kriege ich vielleicht Liebe. Und Sex und was auch immer, so, was du dir unter Beziehung vorstellst, hat überhaupt nichts mit der echten Realität von Beziehung Mann-Frau zu tun, ist aber deine Prägung. Kommst du da also raus aus dieser familiären Grundprägung mit dem Narzissten, hast du keine Chance, eine gesunde Mann-Frau-Beziehung zu führen, bis du das nicht verstanden, aufgeräumt hast. Das ist dann so das Ende. Also das ist dann so der nächste Teil. Ja. Und ich würde sagen, für heute ist dann erstmal gut. Es ist viel zu verdauen. Hör es dir gerne noch ein zweites Mal an. Das ist so der Bauplan eines Narzissten. Und im nächsten Kapitel oder im Kapitel hier im nächsten Podcast gehe ich dann mal darauf nochmal ein, wie diese narzisstische Familie genau aussieht. Denn es ist nämlich super wichtig, das mal zu besprechen. Die verschiedenen Rollen in der narzisstischen Familie, das quasi narzisstische System mal so richtig darzustellen, wie sieht der Alltag aus und was genau passiert da und was genau passiert da nicht. Ja, und das ist auch nochmal wieder weiter unfassbar wichtig zu verstehen, wie sich Narzissmus auswirkt in der Familie, was es mit dir macht, ja, und wie viel Verzweiflung, Leid und schlimme Sachen eigentlich daraus erwachsen. Und ja, das zu verstehen, ist halt der erste Schritt zur Heilung, der erste Schritt daraus, der erste Schritt auch, dass du dein Leben in die Hand nehmen kannst mit deinem wahren Selbst, weil du erstmal, ja, alles, was da nicht hingehört, alles, was du erlebt hast, was dich geprägt hat, das musst du quasi rückwickeln, rückbauen. Das ist anstrengend, es ist auch nicht einfach, aber es ist möglich. So, zum Schluss nochmal so einen Ausblick zu geben, wenn man gefragt wird, okay, wie lange dauert das denn irgendwie, wenn ich jetzt festgestellt habe, wow, narzisstischer Missbrauch und hin und her, ich möchte das wieder rückwickeln, ich möchte da raus, ich möchte mich irgendwann richtig fühlen und ohne diese Einflüsse leben können. Stell dir das einfach so vor wie einen großen Swimmingpool, den du mit einem Eimer ausleeren musst. Und sowas dauert halt. Also so eine Badewanne, okay, kann man sagen, okay, die hast du in ein paar Tagen oder an einem Tag leer geschaufelt oder so. Aber so ein riesen Pool oder eher ein Schwimmbad, stell dir eher ein Schwimmbad vor, das kann schon mal ein paar hundert oder tausend Tage dauern. Also sei da mit dir im Klaren, dass das ein langer Weg ist. Aber das Tolle ist, wenn man erstmal über den Berg ist, das heißt die Hälfte geschafft hat, dann wird es nachher leichter und zum Schluss wird es noch leichter und zum Schluss nimmt das so eine Dynamik auf und dann geht es auch noch schneller. Und ja, aber das dauert, aber man sollte sich unbedingt auf die Reise machen. Man hat eh keine Alternative. In dem Moment, wo du das verstanden hast, willst du eh irgendwie alles gerade und rücken in deinem Leben und endlich irgendwie vernünftig leben und in Frieden und Spaß und nicht mit diesem Druck und diesen komischen, ferngesteuerten Geschichten, die wir gerade alle erklärt haben und manipulativen Automatismen, mit denen du rumläufst von dem Narzissten, das willst du natürlich alles raushaben aus dir. Also es lohnt sich, geh auf die Reise, fang an. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir Unsere Coachings sind in eben Person oder eben online, funktioniert super. Ich biete dir die Hilfe an. Ich freue mich auf jeden neuen Klienten, den ich da helfen kann. Und ja, trau dich, melde dich und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, eine schöne Woche und hab euch lieb und bis auf bald und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Also, mach's gut, euer Tai. Ja, und das war's für heute und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.